Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen: Autofahren und Bahnfahren wird teurer. Der Bundesrat will dabei bleiben, trotz Kritik. Gaddafis Außenminister und langjähriger Weggefährte springt ab. Bedroht er damit das gesamte Regime?
Wenn Moussa Koussa bereit ist, mit der internationalen Koalition zu kooperieren, dann könnte sich Gaddafis Sturz sehr stark beschleunigen.
Außerdem Elfenbeinküste. Laurent Gbagbo wird bedrängt, politisch und nun auch zunehmend militärisch. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
Der Bundesrat hat seine Vorschläge unterbreitet, wie in Zukunft die Schweizer Verkehrsinfrastruktur bezahlt werden soll. Die Infrastruktur für den Schienenverkehr soll einerseits über höhere Bahnbilletpreise finanziert werden. Die Preiserhöhung dürfte etwa 10% betragen. Andererseits will der Bundesrat den Steuerabzug für Pendler reduzieren auf noch 800 Franken. Stärker zur Kasse gebeten werden sollen die Kantone. Um die Mehrkosten im Nationalstraßenbau zu finanzieren, möchte der Bundesrat für die Autobahnvignette in Zukunft 100 Franken verlangen, anstatt der heutigen 40 Franken. Nun hat die NATO das Kommando des internationalen Militäreinsatzes über Libyen und in den ersten Stunden nach eigenen Angaben über 90 Kampfjet-Einsätze geflogen. Derweil haben die libyschen Aufständischen offenbar vergeblich versucht, die Küstenstadt Brega einzunehmen, aus der sie gestern von Gaddafis Soldaten vertrieben worden waren. Das berichtet ein Reporter der BBC. In London hat der britische Geheimdienst begonnen, den geflohenen libyschen Außenminister Moussa Koussa zu verhören. Die Behörden erhoffen sich Aussagen über Gaddafis Staatsapparat. Koussa könne nicht auf Immunität zählen, weder vor der britischen noch vor der internationalen Justiz, sagte der britische Außenminister Haig. Im Machtkampf in der Elfenbeinküste sind die Anhänger des international anerkannten Präsidenten Alassane Ouattara auf dem Vormarsch. Sie hätten eine Offensive auf die Metropole Abidjan gestartet, teilten sie mit. Zuvor hatten die Ouattara-Anhänger bereits die Hauptstadt Yamoussoukro eingenommen und den größten Kakaohafen San Pedro unter ihre Kontrolle gebracht. Damit muss der Rivale Ouattaras, Laurent Gbagbo, weitere Niederlagen einstecken. Gestern hatte der UNO-Sicherheitsrat Gbagbo aufgerufen, abzutreten und Sanktionen gegen ihn ausgesprochen. Und Gbagbos Armeechef ist laut offiziellen Angaben nach Südafrika geflüchtet. Bei der Explosion einer Briefbombe in den Büros einer Organisation der Schweizer Kernkraftwerkbetreiber in Olten sind zwei Frauen verletzt worden. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist laut der Solothurner Kantonspolizei unklar. Die Bundesanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Unbekannt eröffnet. Die Briefbombe war an die Fachgruppe Swiss Nuclear von Swiss Electric adressiert, in der die großen Schweizer Stromproduzenten zusammengeschlossen sind. Die Schweizer Armee benötigt mindestens 80.000 Mann, um die geforderten Leistungen zu erbringen. Zu diesem Schluss kommt das Verteidigungsdepartement VBS. Eine kleinere Armee mit 60.000 Leuten könnte die geforderten Dienstleistungen nicht mehr garantieren und wäre laut Verteidigungsminister Maurer kaum billiger, nämlich 4,6 statt 4,9 Milliarden Franken. Rechne man andererseits mit 100.000 Armeeangehörigen, so verbessere sich das Leistungsvermögen deutlich. Der Bundesrat hat dargelegt, wie er künftig mit völkerrechtlich heiklen Initiativen umgehen will. Er sieht vor, dass die Behörden bereits vor Beginn einer Unterschriftensammlung prüfen, ob eine Initiative mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Weiter soll das Parlament die Möglichkeit erhalten, Initiativen für ungültig zu erklären, die den Kerngehalt der Grundrechte verletzen. Ein Beispiel dafür wäre die Einführung der Todesstrafe. Bisher kann das Parlament Initiativen ungültig erklären, wenn sie zwingendem Völkerrecht widerspricht. Die Schweizerische Post hat im vergangenen Jahr das beste Resultat in ihrer Geschichte erzielt. Der Konzerngewinn stieg um 25% auf 910 Millionen Franken. Laut der Post trugen alle Konzernbereiche zum guten Ergebnis bei, allen voran die PostFinance. Die Gewerkschaften fordern angesichts des Rekordgewinns unter anderem ein Moratorium beim Umbau des Poststellennetzes. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse verlangt erneut eine vollständige Öffnung des Postmarktes. Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG schreibt wieder schwarze Zahlen. 2010 betrug der Gewinn 92 Millionen Franken, dies nach einem Verlust von mehr als 100 Millionen Franken im Vorjahr. RUAG konnte auch den Umsatz um 6% steigern auf 1,7 Milliarden Franken. Dies vor allem dank der Übernahme einer Raumfahrtausrüsterfirma in Uerlikon. Der Papierfabrik der Sappi AG in Biberist droht die Schließung. Das Unternehmen hat das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren mit den Sozialpartnern eingeleitet, wie es in einer Mitteilung heißt. Wegen Überkapazitäten für Feinpapier sei trotz aller Bemühungen keine tragbare Rendite zu erzielen, teilt die Sappi AG mit. Sollte das Werk im solothurnischen Biberist tatsächlich geschlossen werden, würden 550 Angestellte ihren Arbeitsplatz verlieren. Die irischen Banken brauchen 24 Milliarden Euro zusätzliches Kapital. Das hat die irische Zentralbank bekannt gegeben. Sie stützt sich dabei auf den jüngsten Stresstest, dem sich die vier größten Banken des Landes unterziehen mussten. Der Betrag von 24 Milliarden Euro entspricht den Erwartungen. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.358 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.346 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 29,95 gehandelt, der Dollar zu 91,52 Rappen. Das Wetter. Heute Abend fällt noch Regen, in der Nacht locken sich die Wolken aber von Westen her langsam auf. Morgen ist es mindestens zeitweise sonnig, auch wenn im Norden und Osten ausgedehnte hohe Wolkenfelder vorbeiziehen. Bei rund 20 Grad ist es sehr mild. Im Süden scheint morgen meist die Sonne und es wird bis 24 Grad warm. Am Wochenende geht es sonnig und warm weiter. Es wird 22 Grad, örtlich sogar bis 25 Grad. Im Laufe des Sonntags bilden sich über den Bergen größere Quellwolken und am Abend fällt am Jura örtlich Regen.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Er kennt das Innenleben des Regimes wie kein zweiter. Gaddafi verliert seinen wichtigsten Minister und Spion. Ivorischer Machtkampf. Ouattaras Kräfte machen spektakuläre Terraingewinne. Und Gbagbos Armeechef springt ab.
Das halte ich für sehr bedeutsam, weil es zeigt, dass das Regime jetzt wirklich beginnt zu bröckeln.
Irische Finanzkrise. Es braucht weitere Staatsmilliarden, um die Misswirtschaft der Banker zu parieren. Dann... Eine kleinere Armee sei schwächer, aber nicht viel billiger, sagt Bundesrat Maurer und nimmt einen neuen Anlauf mit seinem Armeebericht. Das Volk hat immer Recht, oder doch nicht? Der Bundesrat will Leitplanken für die direkte Demokratie. Und schließlich My Lai, Besuch bei einem der letzten Überlebenden des größten Massakers von Vietnam. Echo der Zeit, die Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt im Internet. echo.drs.ch. Bahn- und Autofahren soll in den kommenden Jahren also teurer werden. Trotz Widerstand hält der Bundesrat an seinen Plänen für teurere Vignetten und Billette fest. Er hat aber auch die Pläne für den Ausbau des Schienennetzes konkretisiert, aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Wiesenberg, Lötschberg, Knotenbern, Tiefbahnhof Luzern, Perronverlängerung St. Gallen, Wendegleis Lugano und. Die Wunschliste für Ausbauten auf der Schiene ist lang. Deutlich weniger Atem braucht es, jene aufzuzählen, die diese Wunschliste finanzieren wollen. Nämlich keiner. Die Pendler wollen weiterhin ihre vollen Fahrtkosten steuerlich abziehen können. Sie wollen fürs Zugsbillett nicht 10% mehr zahlen, auch nicht in Stoßzeiten auf vielbefahrenen Strecken. Selbst die Kantone, die die Wunschliste erstellt haben, wollen dafür nicht zahlen. Dass die Kantone jährlich 300 Millionen Franken beisteuern sollen, sei inakzeptabel, sagt Benjamin Wittwer von der Konferenz der kantonalen Verkehrsdirektoren.
Es ist eine Bundesaufgabe, die der Bund auch zu finanzieren hat.
Nur auch beim Bund sind die Schienen nicht aus Gold geschmiedet, es fehlt an Geld. Die Bevölkerung wächst laufend, die Mobilität nimmt zu. Deshalb meint Verkehrsministerin Doris Leuthard lakonisch:
Wir sind leider nicht der liebe Gott und deshalb müssen wir alle ein bisschen beitragen.
Sollen Zugspassagiere künftig nicht ständig Schulter an Schulter und Autofahrer nicht Stoßstange an Stoßstange stehen, müssen Lösungen gefunden werden. Der Bundesrat setzt dazu auf einen neuen Bahninfrastrukturfonds. Bis 2040 sind Ausbauten in der Höhe von 20 Milliarden Franken vorgesehen. Stärken will der Bundesrat in erster Priorität die Linie Genf-Bern-Zürich-St. Gallen. Der Lötschberg-Tunnel soll bis 2040 ausgebaut werden. Andere Großprojekte wie der Wiesenberg-Tunnel bei Olten oder der Tiefbahnhof Luzern erst später.
Kantone können auch, wenn sie jetzt sagen, ja, der Bundesbeitrag kommt dann erst 2025, ich möchte aber schon vorher mit dem Bau beginnen, so ist das grundsätzlich möglich. Sie müssen das dann einfach vorfinanzieren, bis halt der Bundesbeitrag dann das ablöst.
Nur nicht überall ist das möglich. Die Kapazitäten der SBB sind begrenzt. Während Genf-Lausanne bis 2025 im Viertelstundentakt bedient werden soll, kann mittelfristig der Fahrplan auf der Strecke Bern-Zürich aus Kapazitätsgründen nur in den Stoßzeiten verbessert werden. Periphere Kantone klagen teilweise, dass ihre Projekte zu wenig berücksichtigt würden. Sie wollen nicht oder möglichst wenig an den Ausbau in anderen Kantonen zahlen. Für zahlreiche Projekte im zentral gelegenen Kanton Bern stehen umgekehrt die Signale auf grün. Entsprechend diskussionsbereit zeigt sich die bernische Verkehrsdirektorin Barbara Ecker.
Die Kantone sind bereit, in einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und dann, wenn man das ausdiskutiert hat, werden die Kantone dahinter stehen.
Und beim genauen Hinhören sind auch auf Bundesseite Kompromissmöglichkeiten herauszuhören. Beim umstrittenen steuerlich abziehbaren Betrag für Zugpendler etwa, meint Verkehrsministerin Leuthard.
Selbstverständlich sind wir offen, wenn Sie sagen, die 800 Franken sind zu tief, man muss es höher ansetzen. Das sind Fragen der Umsetzung.
In der Vernehmlassung bis im Juli wird sich zeigen, wie stark der Widerstand gegen die Ausbau- und Finanzierungsideen des Bundesrats tatsächlich ist. Der Bundesrat will daraus den Gegenvorschlag zur Volksinitiative für den öffentlichen Verkehr machen. Diese Initiative des VCS löse die Finanzierungsprobleme nicht, überwälze sie lediglich auf den Straßenverkehr, so der Bundesrat.
Nach der spektakulären Flucht des libyschen Außenministers Moussa Koussa erhofft sich der britische Geheimdienst neue Erkenntnisse über den Machtapparat von Staatschef Gaddafi. Der Mann wird in seinem Exil in Großbritannien deshalb verhört. Aus Tripolis kommen derweil Durchhalteparolen. Gaddafi ließ verlauten, seine Macht hänge nicht von einzelnen Individuen ab. Wie einschneidend also ist der Absprung dieses Weggefährten? Ich fragte den Arabienforscher Wolfram Lacher, zuständig für Libyen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Das ist ein ganz, ganz schwerer Schlag für das Regime. Moussa Koussa war ja langjährig der Geheimdienstchef Gaddafis. Er kennt das Innenleben des Regimes wie kein zweiter. Wenn also Moussa Koussa bereit ist, mit der internationalen Koalition zu kooperieren, indem er beispielsweise Informationen oder Ratschläge gibt, welche Leute um Gaddafi herum man wie dazu bewegen kann, abzuspringen. Wenn er so kooperiert, dann könnte sich Gaddafis Sturz sehr stark beschleunigen.
Aber das Funktionieren des Regimes fürs erste Mal ist damit nicht beeinträchtigt, wenn man daran denkt, dass Gaddafi sich doch vor allem auf Leute seiner Sippe verlässt.
Ja, das stimmt in der Tat, dass es gibt also einen engen Zirkel um Gaddafi herum, vor allem seine Söhne und ganz enge Verwandte, die notgedrungen mit Gaddafi untergehen werden, wenn denn Gaddafi stürzt.
Sie sprachen von einer Dynamik zugunsten der Oppositionskräfte. Wenn Sie diese Opposition betrachten, es gibt provisorische Gremien, die sich gebildet haben, eine Reihe von Namen auch, die zirkulieren, ehemalige Minister auf der Seite der Rebellen. Aber gibt es überhaupt irgendeine gemeinsame ideologische Basis oder ein gemeinsames Ziel, außer eben, dass Gaddafi weg muss?
Nein, das gibt es nicht. Also der nationale Übergangsrat in Benghazi, das Führungsgremium der Rebellen, bekennt sich natürlich zu einem demokratischen Staat nach Gaddafis Sturz, aber sehr viel konkreter werden sie da noch nicht. Das ist eine recht lose Koalition aus einerseits den Revolutionären der ersten Stunde, also die weitgehend die urbane Mittelschicht im Nordosten des Landes repräsentieren, andererseits Überläufern aus dem Gaddafi-Regime, die also bis vor kurzem hohe Positionen inne hatten und zum Großteil ihren Stämmen in die Unterstützung des Aufstandes folgten. Man kann davon ausgehen, dass, wenn Gaddafi gestürzt wird, dass sich dann verschiedene Interessengruppen herauskristallisieren, wenn es um die Machtverteilung im Post-Gaddafi-Staat geht.
Welche Rolle spielen die Islamisten? In den USA kursiert offenbar die Angst, wenn man die Rebellen unterstützt, könnte man indirekt sogar allenfalls Al-Qaida-Waffen zuliefern.
Also zunächst mal muss man sagen, dass der Aufstand nicht der Aufstand der Islamisten ist, sondern die Islamisten sind eine von vielen Gruppierungen, die den Aufstand unterstützen. Das einerseits und andererseits gibt es unter den Islamisten verschiedene Strömungen, die man eigentlich nicht in einen Topf werfen kann. Also zum einen gibt es da die libysche Muslimbrüderschaft, die einen moderaten politischen Islam vertritt und eine der wenigen organisierten Oppositionskräfte ist. Zum anderen gibt es tatsächlich auch Extremisten aus dem ehemaligen Umfeld der radikalen Libyan Islamic Fighting Group, die in den 90er Jahren von Gaddafi zerschlagen wurde. Und es ist denkbar, dass sich manche dieser Extremisten die gegenwärtige Situation nutzen könnten, um sich wieder zu organisieren. Aber dass sie die Führung über den Aufstand übernehmen würden, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
Die Leute in Gaddafis Lager, irgendwie ist vorstellbar, dass es eine gemeinsame große Koalition mit diesen gibt?
Ich glaube nicht, dass die Leute aus dem engen Zirkel Gaddafis, also vor allem seine eigene Familie, auch etwas weiter seinen Stamm, dass diese Leute eingebunden werden. Aber die Stämme und die Vertreter des Nordwestens sind nicht loyal gegenüber Gaddafi in der gegenwärtigen Situation. Sie werden durch Drohungen, durch Repression unter Kontrolle gehalten. Und man kann also schon davon ausgehen, dass die nach Gaddafis Sturz eine Koalition mit den Rebellen in Benghazi bilden würden. Allerdings ist natürlich dann auch zu erwarten, dass es in der Zusammensetzung dieser Übergangsregierung, die sich dann bilden würde, zu sehr starken Verschiebungen und auch Machtkämpfen kommen würde.
Sagt Wolfram Lacher, er ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zuständig für Libyen. Militärisch zeigt sich, dass die Aufständischen auf sich allein gestellt der Gaddafi-Armee wenig entgegenzusetzen haben. Es fehlt ihnen an Ausbildung, an Koordination und an Waffen. Deshalb erwägen einzelne westliche Länder, vorab die USA, den Rebellen solche Waffen zu liefern. Doch das ist rechtlich fragwürdig, politisch heikel und militärisch gefährlich, Fredrik Steiger berichtet.
Immer heftiger streitet die Anti-Gaddafi-Koalition darüber, ob man Libyens Rebellen Waffen liefern solle, ja moralisch gesehen liefern müsse. Die USA behaupten neuerdings sogar, die UNO-Resolution erlaube Waffenlieferungen an die Opposition zum Selbstschutz. Die NATO sieht das völlig anders. Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen:
We are not in Libya to arm people, we are in Libya to protect civilians against attacks.
Man sei in Libyen, um Zivilisten zu schützen und nicht um Leute zu bewaffnen.
The UN-Mandate applies across the board, applies to both sides in this conflict.
Das UNO-Mandat sage klar, keine Waffen nach Libyen, weder für das Regime noch für sonst jemanden. So argumentiert auch Mamdou Mohamedou vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik.
We should be clear about this. The resolution does not allow for such transfers. Provide arms for the rebellion inevitably would need another resolution specifically authorized.
Um Waffen zu liefern, bräuchte es ein neues UNO-Mandat mit einem neuen Ziel, nämlich das Gaddafi-Regime zu stürzen. Allerdings bekäme die Opposition bereits jetzt zumindest einfache Waffen via Ägypten. Die Grenze sei porös, die Sympathie mit den Oppositionellen groß. Doch jetzt geht es nicht nur um Gewehre und Granatwerfer, sondern um schwerere Waffen. Nur mit solchen haben die Rebellen eine Chance gegen Gaddafi, denn dessen Streitkräfte sind gut ausgerüstet. Und zwar nicht zuletzt dank westlichen Ländern, betont Rüstungsexperte Peter Wesemann vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Neben Russland hätten nämlich auch Großbritannien, Italien oder Frankreich in den letzten Jahren Muammar al-Gaddafi bedenkenlos genau jenes Kriegsgerät geliefert, das er nun gegen die Opposition einsetze.
These countries are now fighting against Gaddafi, basically destroying some of the equipment they have delivered.
Entsprechend mahnt jetzt zu größter Vorsicht.
You really have to know to whom exactly do you supply these weapons? What do you supply?
Wer jetzt die Rebellen bewaffne, müsse abklären, wen genau beliefere, mit welchen Waffen und wie deren Verwendung kontrolliert werde. Solange die Kämpfe hin und her gehen, ist außerdem nicht auszuschließen, dass moderne westliche Waffen plötzlich in den Händen Gaddafis landen. Und durchaus denkbar ist laut Peter Wesemann, dass indirekt letztlich gar die Al-Qaida in Nordafrika beliefert werde.
The risk is that some of these weapons, especially the more advanced ones, will disappear, for example, into the rest of North Africa.
Dazu kommt ein Problem, auf das Schwedens Außenminister Carl Bildt mit Nachdruck verweist.
I mean, arms without training is useless. They got a Scud unit in Benghazi controlled by the rebels. But a Scud is a piece of metal.
Eine moderne Rakete sei bloß ein Stück Metall für jene, die sie nicht bedienen könnten. Die Anti-Gaddafi-Kämpfer sind keine Guerillatruppe, sondern mehrheitlich Zivilisten. Wenn aber die USA und andere beginnen, neben Waffen auch Wartung und Ausbildung anzubieten, werden sie unweigerlich tiefer und tiefer in die libyschen Kriegswehren hineingezogen, auch am Boden. Also genau das, was sie am wenigsten wollen.
Laurent Gbagbo scheint nun ernsthaft in Bedrängnis. Der einstige Präsident der Elfenbeinküste, der nicht von seinem Posten weichen will, sieht sich seit gestern mit neuen Sanktionen der UNO konfrontiert. Sie sollen ihm und seiner Entourage das Geld entziehen. Und vor allem im Terrain machen die Kräfte des rechtmäßigen Präsidenten Ouattara laufend Geländegewinne. Sie haben schon die Hauptstadt Yamoussoukro erreicht und auch den Hafen San Pedro. Doch wie viel haben Sie damit erreicht? Ich fragte den Afrika-Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung, Markus Häfliger, der eben in der Elfenbeinküste war.
Die Hauptstadt Yamoussoukro ist nominell die Hauptstadt. Sie ist vor allem von symbolischer Bedeutung und sie ist natürlich ein Kreuzpunkt in der Nord-Süd- und Ost-West-Achse. Also von dort aus ist es sehr viel einfacher, nach Abidjan in die eigentliche politisch-wirtschaftliche Metropole vorzurücken. Auf der anderen Seite San Pedro im Südwesten, das ist der größte Hafen weltweit für Kakaoexporte. Zwei Drittel der ivoirischen Kakaoexporte gehen auch über San Pedro normalerweise. Und das ist nicht nur von symbolischer Bedeutung, sondern damit hat Gbagbo in jedem Fall auch keine physische Handhabe mehr über den Kakao, den er dort beschlagnahmen und an Embargobrecher verkaufen wollte.
Gleichzeitig hören wir auch, dass sich Gbagbos Armeechef abgesetzt haben solle. Das wäre ein noch entscheidender Schlag.
Ja, das halte ich für sehr bedeutsam, weil es zeigt, dass das Regime jetzt wirklich bröckelt. Was bisher vorgefallen war, war nicht so überraschend. Seitdem die Force Républicaine, wie sie sich jetzt nennen, also die ehemaligen Rebellen im Norden des Landes, die Ouattara, den gewählten Präsidenten, unterstützen. Seitdem diese militärisch vorgerückt sind, haben sie eigentlich einen Sieg an den anderen gereiht. Das war vor allem im Westen der Fall, aber auch in Abidjan, in einigen Quartieren. Aber man hat immer das Gefühl, die Auseinandersetzung kommt noch. Man wusste etwa von den regierungstreuen Gbagbo-Truppen, etwa 30.000, 35.000 Mann sind nicht mehr regelmäßig bezahlt, desertieren reihenweise, aber er verfügt noch immer über 5.000 Mann Elitetruppen. Was man jetzt nicht weiß, ist, ob diese Absetzbewegung des Armeechefs wirklich auch zeigt, dass selbst dieser harte Kern der Gbagbo-treuen Truppen beginnt zu bröckeln.
Wie ist dieser Vormarsch zu erklären der letzten Tage und Wochen der Ouattara-getreuen Kräfte, nachdem man den Eindruck doch hatte, dass monatelang eine Art Patt herrschte?
Sie haben sich zurückgehalten militärisch. Ich denke, das war auch klug. Ouattara, der ja immer noch, auch jetzt noch, also isoliert in einem Hotel in Abidjan lebt und arbeitet mit seiner Gegenregierung, der muss aufpassen, dass er nicht sehr in eine offensichtliche Nähe dieser Rebellen oder der Force Républicaine gerät. Ich denke, zwischen ihm und dem Premierminister Soro, also seinem Premierminister Soro, der ehemalige Rebellenchef ist, gibt es eine gewisse Absprache, dass man nicht zu eng mit diesen Rebellen zusammenhält. Gleichzeitig, denke ich, war einfach auch die Optionen waren ihm ausgegangen. Man hat auch gesehen, dass die Wirtschaftsaktionen jetzt wirklich Gbagbo schaden und ihn sehr stark schwächen. Ich denke, strategisch war es sicherlich klug, zum jetzigen Zeitpunkt auch die militärische Option auszuspielen.
Offenbar stehen die Ouattara-Kräfte nur noch wenig vor der Wirtschaftsmetropole Abidjan. Was für Szenarien sind da denkbar? Sind das jetzt unübersichtliche und blutigste Straßenkämpfe, die bevorstehen?
Ich glaube, das weiß im Moment niemand. Gbagbo selber hat ja für gestern Abend eine lange erwartete Ansprache angekündigt gehabt. Die hat er abgeblasen. Was das heißt, wissen wir nicht. Ich denke, es kann einerseits, kann er sich nach wie vor einigeln. Wir wissen nicht, was diese 5000 Elitetruppen, die Republikanergarde und die Gendarmerie, wie sehr die noch zu ihm halten. Ob es also zu einem langen Kampf und zu einem blutigen Kampf, Schlacht um Abidjan kommt. Oder durchaus denkbar ist auch, dass er irgendwann das Handtuch wirft und sich ins Ausland absetzt.
Die Flüchtlingssituation, wie schätzen Sie die ein? Die UNO spricht von vielleicht gegen 1 Million Vertriebener bisher. Weiß man etwas über deren Verbleib?
Ich würde sie als schlimm, aber nicht dramatisch bezeichnen. Die UNO macht keinen Unterschied zwischen Flüchtlingen, die, sagen wir mal, in Lagern und sehr schlimmen humanitären Verhältnissen leben würden und solchen, die in Dörfern oder auch bei Verwandten in Nachbarländern unterkommen. Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sind die meisten dieser Flüchtlinge irgendwo privat untergekommen. Es gibt natürlich ärmere Bevölkerung, die erstens zurückbleiben muss, weil sie nicht weiß, wohin, oder die auch tatsächlich irgendwo gestrandet ist. Und sicherlich sind die Belastungen durch Flüchtlinge für sehr viele Familien, wo sie dann unterkommen, Gastfamilien, groß. Aber ich denke nicht, dass es ein Flüchtlingsproblem in nächster Zeit gibt, wie man das in den Nachbarstaaten Liberia und Sierra Leone in den 90er Jahren gekannt hat.
Einschätzungen von Markus Häfliger, ist Afrika-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Die Frage war nicht, ob es den irischen Banken noch immer schlecht geht, sondern wie schlecht. Klartext in dieser Frage brachten die Resultate eines Stresstests. Fazit, der selbst schwer angeschlagene irische Staat muss den Banken noch einmal mit Milliarden unter die Arme greifen. Zugeschaltet ist jetzt Rainer Bohrer von unserer Wirtschaftsredaktion. Rainer Bohrer, ist das ein sinnvolles Rezept, weitere Staatsmilliarden in die Banken zu schleusen?
Nun, sinnvoll, denke ich, ist es auf jeden Fall und vor allem war es absolut unerlässlich. Eigentlich hatte Irland keine andere Wahl. Andernfalls hätte dem irischen Finanzsystem Schlimmes gedroht. Die bereits teilverstaatlichen Banken sollen jetzt deutlich mehr Geld als Reserveposte bekommen, total 24 Milliarden Euro. Die größte verbliebene Bank, Allied Irish, braucht zum Beispiel über 13 Milliarden Euro und sie soll mit der kleineren Bausparkasse EBS fusionieren. Erstmals muss auch eine Versicherung, nämlich Irish Life and Permanent, Staatshilfe haben und sie soll ihr Lebensversicherungsgeschäft verkaufen. Damit regelt die neue irische Regierung unter Enda Kenny den Bankenbereich eigentlich ziemlich neu.
Und reichen diese Maßnahmen, um den irischen Finanzplatz zu stabilisieren?
Nun, Zentralbankgouverneur Honohan zeigte sich heute überzeugt davon, dass damit die irische Finanzbranche stabilisiert werden kann. Die Notenbank und die Regierung wollen die Banken vor allem dazu zwingen, kleiner zu werden. Konkret sollen die Banken Vermögenswerte von 72 Milliarden Euro abbauen bis 2013. Das läuft auf eine massive Verkleinerung der gesamten irischen Finanzbranche hinaus. Und es sollen mit der Allied Irish und der Bank of Ireland zwei relativ große Banken dann doch entstehen, zwei größere Banken also für Irland. Und Banken, die auch näher an den Unternehmen des Landes und an den Bedürfnissen der Verwaltung und des Staates sind, das betonte heute die irische Regierung. Sie versuchte auch einen dicken Strich damit zu ziehen unter die Krise des eigenen Finanzsystems. Ob das jetzt wirklich der definitive, endgültige Befreiungsschlag ist im Moment noch schwierig abzuschätzen. Vieles hängt davon ab, ob und wie die Finanzmärkte jetzt reagieren und ob und wie mit der Europäischen Zentralbank eine Lösung gefunden wird. Die EZB pumpt nämlich viel Geld nach Irland, damit das Bankensystem dort läuft.
Die Stabilisierung des Finanzplatzes ist das eine, aber was heißt das jetzt alles für den irischen Staat, der ja selbst hochverschuldet ist?
Nun, man erkennt an diesem Paket, dass die neue irische Regierung versucht, den Schaden einigermaßen in Grenzen zu halten für sich selbst, für den Staat. Denn bereits vor dem heutigen Tag hat Irland fast ein Drittel einer jährlichen Wirtschaftsleistung des gesamten Landes in die Sanierung der Banken gesteckt, nämlich 47 Milliarden Euro seit 2008. Dieser Betrag wird jetzt sicher nochmals ansteigen. Um wie viel genau jedoch ist noch nicht zu sagen, denn Irland will, dass das Geld nicht allein vom schon eben hochverschuldeten Staat kommen soll, sondern dass die Banken Zeit bekommen sollen, mindestens einen Teil des zusätzlichen nötigen Geldes eben selbst zu beschaffen, über Unternehmensteilverkäufe, über Fusionen und andere Maßnahmen. Aber auch da ist noch alles andere als sicher, ob das dann am Schluss wirklich gelingt.
Informationen und Einschätzungen von Rainer Bohrer von unserer Wirtschaftsredaktion. Besten Dank. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit den neuesten Armeeszenarien, vorgeprüften Initiativen und einem Besuch bei Van Tan Kong, einem der letzten Überlebenden des Massakers von My Lai. Zuvor aber noch zu dem Anschlag, der heute früh die Behörden im Kanton Solothurn aufschreckte. Bei Swiss Nuclear in Olten explodierte eine Briefbombe, zwei Menschen wurden verletzt. Swiss Nuclear ist eine Organisation der grössten Schweizer Stromkonzerne und sie setzt sich für Kernkraftwerke ein. Dominik Meyer mit Einzelheiten.
Der Sprengsatz explodierte kurz nach 8 Uhr in den Büros von Swiss Nuclear im Zentrum von Olten. Die Bombe sei in einem dicken Briefumschlag zugestellt worden. Zwei Frauen seien bei der Explosion verletzt worden, sagt Talia Schweizer von der Solothurner Kantonspolizei.
Eine der Frauen konnte das Spital mittlerweile verlassen und die andere Frau befindet sich noch in Spitalpflege. Es handelt sich um oberflächliche Hautverletzungen und das Gehör, inwiefern dieses beschädigt ist, wird noch untersucht.
Wie immer bei Sprengstoffanschlägen übernahm die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen. Sie stellt für morgen erste Informationen in Aussicht. Ob ein Bekennerschreiben vorliegt, ist nicht bekannt. Es bleibt somit bei der Vermutung, dass der Anschlag auf die Lobbyorganisation Swiss Nuclear politisch motiviert ist. Der Energiekonzern Alpiq mit Sitz ebenfalls in Olten verstärkte heute seine Sicherheitsmaßnahmen. Auch die Post sei alarmiert worden, sagt Polizeisprecherin Schweizer.
Es wurde der Sicherheitsdienst der Post in Zürich kontaktiert, damit sie allenfalls die Poststellen informieren können, wie sie sich verhalten sollen bezüglich Postsendungen.
Politische Parteien von links bis rechts verurteilten den Anschlag scharf. Die Umweltorganisation Greenpeace brach eine Protestaktion gegen AKW vor den Gebäuden von Alpiq in Olten ab. Anschläge mit politischem Hintergrund sind keine Seltenheit in der Schweiz, wohl aber, dass dabei Menschen verletzt werden. Zuletzt im Januar hatten mutmaßliche Anarchisten einen Brandanschlag auf das Bundesstrafgericht in Bellinzona verübt.
Dominik Meyer. Die Frage, wie es mit der Schweizer Armee weitergehen soll, ist ein sicherheitspolitischer Dauerbrenner. Der Gesamtbundesrat einigte sich zwar letzten Herbst auf neue Eckwerte für die Armee, noch 80.000 Mann stark und 4,4 Milliarden Franken teuer pro Jahr. Doch bereits der Ständerat zerzauste diesen Vorschlag. Er verlangte nach mehreren Varianten in Größe, Ausrichtung und Kosten. Der künftigen Armee. Freddy Gasser.
Verteidigungsminister Maurer und Armeechef André Blattmann präsentierten heute, wie geheißen, vier Varianten, die zwischen 60 und 120.000 Armeeangehörige umfassen. Allen Varianten gemeinsam ist nun, dass für den rein militärischen Kampfeinsatz eher weniger Mittel vorgesehen sind. Für die Unterstützung ziviler Behörden, beim Katastrophenschutz oder der Unterstützung der Polizei dagegen eher mehr. Und alle vier Varianten kosten mehr, als der Bundesrat bewilligt hat, nämlich 4,6 Milliarden bis 5,3 Milliarden Franken jährlich. Bundesrat Maurer betont, dass VBS versuche nicht, so einfach zu mehr Geld zu kommen.
Nein, der Ständerat wollte ausdrücklich Varianten mit diesen Zahlen vollständig ausfinanziert. Das haben wir aufgelistet. Das war aber immer in der Vergangenheit so, dass die Armee sparen musste.
Und dies wohl auch weiter tun muss. Zunächst aber zeigte sich CVP-Ständerat Bruno Frick als einer der Auftraggeber von Maurers Strafarbeit zufrieden.
Es liegen uns Varianten da mit den Leistungsmöglichkeiten einer Armee in verschiedenen Größen. Jetzt kann sich die Politik, das heißt Nationalen Ständerat, ein Urteil bilden und kann entscheiden, wie viel Sicherheit mit der Armee wollen wir, zu welchem Preis.
Doch dies seien mittlerweile bereits nicht mehr die zentralen Fragen, kritisiert der Basler Generalstabsoberst und FDP-Nationalrat Peter Malama mit Blick auf die Flüchtlingsströme in Nordafrika und die Natur- und AKW-Katastrophe in Japan.
Aufgrund der Ereignisse ist eigentlich der Armeebericht 2010 bereits Makulatur geworden.
Das VBS müsse nicht Armeegrößen planen, sondern zuerst die Bedrohungen präziser benennen. Die SVP glaubt an keines der vorgelegten Modelle. Der klassische Verteidigungsauftrag könne mit ihnen nicht erfüllt werden. SP-Nationalrätin Evi Allemann wiederum bemängelt, Ueli Maurer lasse die militärische Friedensförderung im Ausland weiterhin außer Acht und lege keine echten Reformen vor.
Es geht einzig darum, Modellrechnungen anzustellen, was die Armee künftig kosten würde, wenn man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Armeeangehörige hätte. So kommt die Sicherheitspolitik sicher nicht auf einen grünen Zweig.
Aber zumindest ist der Armeebericht mit diesen neuen Armeevarianten einen Schritt weiter. Im Ständerat ist er für die Sommersession traktandiert.
Sei es die Verwahrungs-, die Minarett- oder die Ausschaffungsinitiative, Volksbegehren, die an den Menschen- und Grundrechten ritzen und deren Umsetzung Schwierigkeiten bereiten, mehren sich. Der Bundesrat will nun Volksbegehren frühzeitig auf ihre Rechtsstaatlichkeit hin überprüfen lassen, was nicht allen gefällt. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Ist die Mehrheit des Stimmvolks immer im Recht? Ja, würde auf diese Frage Hans Fehr, SVP-Nationalrat und Mitglied der Staatspolitischen Kommission, antworten. Die Schweizer Demokratie stellt eher über alles, sogar eine Initiative zur Wiedereinführung der Todesstrafe würde Fehr dem Stimmvolk vorlegen, denn
das Volk wird ganz sicher im richtigen Sinn entscheiden, da können Sie sicher sein.
Dieses Vertrauen in das Stimmvolk teilen viele aber nicht, oder nicht mehr. Denn in letzter Zeit hat sich eine Mehrheit immer öfter für Initiativen ausgesprochen, die die Grund- und Menschenrechte, die das Völkerrecht, nicht mehr vollumfassend einhalten. Ob Minarett oder Ausschaffungsinitiative, diese Volksbegehren müssen nun auch umgesetzt werden, auf Biegen und Brechen. Ungültig waren sie nicht, denn gegen zwingendes Völkerrecht, wie beispielsweise gegen das Folterverbot, verstießen sie nicht. Die Ausgangslage könnte sich nun aber ändern. Der Bundesrat stellt bei Volksbegehren eine Erweiterung der Ungültigkeitserklärung zur Diskussion. Dies im Fall, dass der Kerngehalt eines Grundrechts verletzt würde. Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Ein solcher Kerngehalt in den Grundrechten der Bundesverfassung wäre zum Beispiel eine Zwangsheirat oder jemanden zu zwingen, einer bestimmten Religion anzugehören. Oder natürlich die Todesstrafe, das ist in der Bundesverfassung verboten. Eine Volksinitiative, die die Todesstrafe einführen möchte, wäre mit dieser neuen Vorlage dann nicht mehr möglich.
Das Ende des altbekannten Initiativrechts bedeutete diese Neuerung aber nicht. Selbst die umstrittene Minarett-Initiative wäre noch vors Volk gekommen, da der Sakralbau nicht zum Kerngehalt der Religionsfreiheit gehört. Ein grundsätzliches Verbot von Initiativen, die gegen Grundrechte verstoßen, so wie es gewisse linke Kreise andenken, peilt der Bundesrat nicht an, aus Rücksicht auf das umfassende Demokratieverständnis in weiten Teilen der Bevölkerung. Alle Initiativen würden künftig aber vorgeprüft, so Simonetta Sommaruga, und Grundrechtsverstöße würden den Stimmberechtigten früher als bisher mitgeteilt.
Das soll dann vermerkt werden auf dem Unterschriftenbogen, sodass die Leute, die eine Volksinitiative unterzeichnen, wissen bereits im Voraus, ob hier allenfalls Probleme, Konflikte mit dem internationalen Recht zu erwarten sind.
Für die SVP, die provokative Volksinitiativen öfter als andere Parteien als Vehikel für ihre Politik nutzt, für die SVP soll sich beim Initiativrecht nichts ändern, so Hans Fehr.
Dass man noch Anmerkungen machen muss, wie auf der Zigarettenpackung, Achtung, Rauchen kann gefährlich sein oder tödlich sein, dann ist das keine Demokratie mehr.
Ganz anders sieht es Andreas Gross. Der SP-Staatspolitiker will die Demokratie, die Grund- und Menschenrechte vor der Tyrannei der Mehrheit schützen. Eine Vorprüfung und den Kommentar auf Unterschriftbogen befürwortet er. Es gehe darum,
dass mehr Menschen, bevor sie unterschreiben, sich diese Überlegungen machen und dann auch im Parlament mehr Parlamentarier sich getrauen, die Initiative, wenn sie dann eben ganz zentrale Kategorien der eigenen schweizerischen Bundesverfassung oder der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt, sie ungültig erklären würden.
Die Vorschläge des Bundesrates gehen nun ins Parlament.
Pascal Krauthammer berichtete aus dem Bundeshaus. My Lai, der Name steht für ein horribles Massaker in Vietnam. In My Lai ermordeten im März 1968 US-amerikanische Soldaten über 500 Dorfbewohner. Am 31. März 1971, also vor exakt 40 Jahren, verurteilte ein US-Militärgericht den verantwortlichen Offizier William Kelly wegen vorsätzlichen Mordes zu lebenslanger Haft. Kelly blieb der einzige seiner Einheit, der für das Massaker verurteilt wurde, und auch er wurde vom damaligen US-Präsidenten Richard Nixon bald begnadigt. My Lai wurde im Westen zum Inbegriff des Vietnamkriegs. Für die lokale Bevölkerung ist und bleibt das Massaker eine Tragödie. Michael Marek hat einen der letzten Überlebenden in My Lai aufgesucht.
Nationalstraße 1, vormittags auf dem Weg nach My Lai. Auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung Vietnams drängeln sich Mopeds und Lastwagen. Es ist schwül, Schulkinder sind auf ihren Fahrrädern unterwegs. Manche tragen US-amerikanische Baseballmützen. Die Kriegsfeinde von damals verändern die Kleiderordnung im sozialistischen Vietnam.
Nachdem sie uns in den Bunker gepfercht hatten, bewarfen die Soldaten uns mit Handgranaten und schossen mit Gewehren auf uns.
My Lai, rund 550 Kilometer nordöstlich von Saigon. In dem kleinen, beschaulichen Dorf, umgeben von grünlich schimmernden Reisfeldern, lebt Pham Thanh Kong. Er ist einer der letzten Überlebenden des Massakers von 1968.
Als das Massaker geschah, war ich 11 Jahre alt. Wir waren 6 Personen in meiner Familie. Als die amerikanischen Soldaten kamen, haben sie 5 von uns getötet. Nur ich blieb zwischen den Leichen meiner Familie am Leben.
Nach der Befreiung hatte er ein schreckliches Leben, erzählt Pham Thanh Kong. Eine Kindheit ohne Vater und Mutter. Er habe furchtbar darunter gelitten. Er musste bei Verwandten leben, weit weg von My Lai. Die Regierung schickte ihn zur Schule und zur Universität. Später habe man eine Beschäftigung in der alten Heimat für ihn gesucht. Man betraute Pham Thanh Kong mit der Leitung der Gedenkstätte, die im Zentrum des Dorfes liegt. Seit 1992 arbeitet und lebt er hier wieder in My Lai mit seinen Kindern und seiner Frau.
Wenn mich Journalisten interviewen, kann ich vorher nicht schlafen. Heute Nacht zum Beispiel. Die Bilder der Erinnerung blitzen dann in meinem Gedächtnis auf. Ich höre Bomben einschlagen und weinende Stimmen. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Ich werde das nie vergessen können und mich immer daran erinnern.
Freundlich, im leuchtend blauen Hemd und frisch rasiert, antwortet Pham Thanh Kong auf alle Fragen. Ein höflicher Mensch mit einer fast militärischen Ausstrahlung, jemand, der pathetisch auch von der Trauer seines Volkes erzählt. Es wirkt fast wie auswendig gelernte Floskeln der kommunistischen Partei. Der 52-Jährige zeigt mir eine riesige schwarze Gedenktafel. Die eingravierten Namen der 504 ermordeten Dorfbewohner, weiß auf schwarz. Daneben US-amerikanische Beutewaffen, Plakate und 2 gläserne Behälter, in denen entstellte Föten schwimmen. Der Einsatz des hochgiftigen Entlaubungsmittels Agent Orange durch die US Air Force hatte 2 Millionen Vietnamesen erkranken lassen. 500.000 Kinder kamen missgebildet zur Welt. Im Nebenraum referiert eine Museumsführerin über den Vietnamkrieg.
Nach Kriegsende hassten wir die Amerikaner sehr. Nach dem Massaker versuchten wir sie zu schlagen, um für die Verwandten Rache zu nehmen, für das Volk, für unsere Eltern und Geschwister. Aber heute, in der Zeit des Friedens und der Öffnung, pflegen wir freundschaftliche Beziehungen. Da wir mit der Vergangenheit abschließen, hegen wir auch keinerlei Rachegefühle.
Hinter dem Museum eine Grünanlage und ein gepflasterter Weg. Gesäumt von Büschen und Rasenflächen führt er auf ein Mahnmal zu. Die steinerne Statue einer alten Frau hält in der linken ein ermordetes Kind. Die rechte ist als geballte Faust in den Himmel gestreckt. Zu ihren Füßen ein junges Mädchen, das einen sterbenden Kreis umfasst. Eine finanzielle Wiedergutmachung für sein Leiden hat Pham Thanh Kong von den USA bis heute nicht erhalten.
Wir fordern auch nichts dergleichen. Wir haben keine Unterstützung und keine Entschädigung von den Amerikanern erhalten. So sieht es aus.
Nicht Bitterkeit schwingt in seinen Worten mit, sondern Stolz.
Das war eine Reportage von Michael Marek und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Tobias Gasser und für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.